ARD.
Wer erwischt wurde, der wurde auf dem Korridor einfach abgeschlachtet. Sobald man aus der Zelle kam, konnte man sie liegen sehen. Ihre Körper waren dunkelrot und blau und hatten einen Zettel umhängen. Nachtgespräch.
Ein Ausschnitt aus dem WDR-Feature Nachtgespräch, das schon 2019 erschienen ist und die grausamen Zustände im berüchtigten syrischen Militärgefängnis Setnaya beleuchtet und zu dem jetzt immer mehr schreckliche Details bekannt werden. Wir sprechen gleich darüber.
Syrien braucht eine neue Regierung, aber im Prinzip einen ganz neuen Staatsapparat. Wie weit sind die Pläne?
Und es gibt Angriffe im Norden Syriens durch pro-türkische Aufständische sowie durch Israel im Westen des Landes.
Und wir haben Reaktionen auf die Forderung von Jens Spahn, dem CDU-Mann, syrische Flüchtlinge so schnell wie möglich wieder zurückzuschicken. Heute kam eine Warnung vor einem Ärztemangel.
Außerdem spricht Polen jetzt bezüglich des Ukraine-Kriegs von Verhandlungen mit Russland. Hallo, ich bin Benjamin Kirsch.
Und ich bin Thomas Kuhlmann aus der Nachrichtenredaktion. Und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine.
Da lagen Menschen, halbnackt, die Köpfe mit Wunden übersät, aufgerissene Lippen. Ich hatte nicht das Gefühl, in einem Gefängnis zu sein, sondern in einer Krankenanstalt oder sowas. Ein verstörendes Bild.
Wir haben hier eben noch einen Ausschnitt aus dem WDR-Radio-Feature-Nachtgespräch gehört. Ein Ex-Insasse beschreibt hier die völlig unmenschlichen Zustände im Militärgefängnis Setnaya in Syrien. Nach dem Sturz von Langzeitherrscher Assad, es ist eine Flut an Meldungen, Bildern und Berichten, die uns erreicht.
Ja, Setnaya, du sagst es, das sind wahrscheinlich die beeindruckendsten und auch schrecklichsten Bilder. Das Schlachthaus wurde es genannt. Ja, es ist ein riesiger Gebäudekomplex, den schon Assads Vater betrieben hat. 150.000 Insassen, politisch inhaftierte Regimekritiker, Regimegegner sollen da inhaftiert und größtenteils auch gefoltert worden sein. Es gab heute Bilder aus diesem Gefängnis, die man lieber nicht gesehen haben will. Auch bei uns in der Nachrichtenredaktion hier kamen viele Bilder an. Menschenpresse und andere Folterinstrumente, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Ein Jordanier ist jetzt nach 38 Jahren Inhaftierung in diesem Folterknast zurück nach Hause gekommen. Er wurde mit 18 inhaftiert und jetzt ist er wieder zurück in Jordanien. Also krass. Ja,
heftig. Mittlerweile wurde ja Setnaya, also dieses Militärgefängnis, komplett durchsucht. Es sollen ja jetzt keine Menschen mehr da sein, oder?
Genau, mittlerweile sollen sich da keine inhaftierten Gefangenen mehr aufhalten. Dieser ganze Komplex wurde halt ja stunden, ja tagelang durchsucht, weil der eben riesig ist, viele, viele Kellerräume. Und ja, es sind keine Menschen mehr drin, aber dieser ganze Vorgang, diese Befreiung von Setnaya zeigt eben auch, wie grausam der Assad-Clan das Land über Jahrzehnte beherrscht haben muss. Und krass fand ich, gleichzeitig sendet CNN Bilder von Reportern, die in Damaskus eine der Villen von Assad betreten haben und da durchgehen und einen unbeschreiblichen Reichtum und Luxus zeigen. Tiefgaragen voller Oldtimer und Luxusautos. Heftig.
Ja, unfassbar, echt. Ja, Assad ist jetzt weg, ist in Moskau ja anscheinend und Syrien braucht jetzt also eine neue Regierung, beziehungsweise auch mehr als das, im Prinzip einen ganz neuen Staatsapparat. Gibt es da schon konkrete Pläne?
Na, sie sind im Anfangsstadium. Ne? So ganz schnell kann das ja gar nicht gehen. In einigen Landesteilen wird immer noch gekämpft. Und Syrien, wir wissen es, es gibt dutzende Gruppen, Religionen und auch internationale Interessen hinter den einzelnen Gruppen. Die Islamisten, die den Aufstand hier angeführt haben, wollen alle einbinden und konnten heute immerhin schon mal einen Regierungschef präsentieren, berichtet Moritz Behrendt.
Knapp 3 Monate soll die Übergangsphase in Syrien andauern. Das teilte der zum Regierungschef der Übergangsregierung ernannte Mohammed al-Bashir in einem kurzen Statement in Damaskus mit. Er deutete an, dass in dieser Zeit Vertreter der sogenannten Heilsregierung in Idlib eine wichtige Rolle einnehmen werden. Die islamistische Allianz Hayat Tahrir al-Sham, kurz HTS, hatte in ihrem Machtbereich in Idlib Ministerien und weitere regierungsähnliche Institutionen aufgebaut. Die sollen nun, so al-Bashir, mit den Ministerien des gestürzten Regimes zusammengeführt werden. Was nach dem 1. März auf die Übergangsphase folgen soll, teilte al-Bashir nicht mit. Arabische Medien berichten zudem über weitere Pläne der neuen Machthaber. So sollen die Geheimdienste des Assad-Regimes aufgelöst und die Terrorismusgesetze aufgehoben werden, vermeldet Al Jazeera. Außerdem heißt es, HTS-Anführer Abu Muhammad al-Julani habe angeordnet, dass sich die Kämpfer seiner Miliz aus den Städten Syriens zurückziehen. Sie sollen ersetzt werden durch Polizeieinheiten und Sicherheitskräfte, die der HTS nahestehen. Der Beauftragte der Vereinten Nationen für Syrien, Geir Pedersen, rief die Miliz HTS und ihre Verbündeten auf, ihren, Zitat, positiven Botschaften der Einheit an das syrische Volk Taten folgen zu lassen. Derzeit werde Syrien von einem Flickenteppich aus Gruppen kontrolliert. Es sei wichtig, dass es nicht zu Konflikten zwischen diesen Gruppen komme, sagte Pedersen auf einer Pressekonferenz in Genf. Während in der Hauptstadt Damaskus auch heute wieder tausende Menschen den Fall des Assad-Regimes auf den Straßen feierten, kommt es in anderen Landesteilen weiter zu Gefechten. Rund um die Stadt Manbij, östlich von Aleppo, bekämpfen sich von der Türkei unterstützte bewaffnete Gruppen und kurdische Milizen. Seit der Eroberung von Aleppo durch die Aufständischen Anfang des Monats sind tausende Kurden in die von den kurdischen Milizen kontrollierten Gebiete im Nordosten des Landes geflohen.
Ja, also im Norden die Einsätze der pro-türkischen Aufständischen und auch der größte Player in der Region Israel greift den Westen von Syrien an.
Ja, und zwar großflächig. Auch Bodentruppen sind einmarschiert. Israel hat eben vor ein paar Minuten bestätigt, dass die komplette syrische Marine zerstört wurde bei Luftangriffen. Um diese ganze israelische Offensive gibt es auch in Israel viele Spekulationen über die Rolle der Regierung beim Regimewechsel in Syrien und jetzt auch über die neue Golan-Offensive. Nina Amin.
Tja, also was Israel damit bezweckt, das müssen andere bewerten, aber es gibt wirklich Berichte von richtigen heftigen Luftangriffen, Militärflughäfen im ganzen Land, Marinebasen. Israel sagt dazu, also Israels Außenminister sagt, es ist zum Schutz Israels. Also er sagt, Chemiewaffen und Landstreckenraketen sollen zerstört werden, damit sie nicht in die Hände der Islamisten fallen. Anwohner haben auch berichtet über starken Gasgeruch. Assad hat ja Giftgas gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt. Ja, und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass durch diese Bombardierung eventuell ja auch was austritt und eine Gefahr für die Menschen da besteht. Es gibt auf alle Fälle massive Kritik an Israels Einmarsch in Syrien, wie die arabischen Länder das nennen. Ägypten, Katar, Saudi-Arabien, die haben sich da empört gezeigt. Auch die Türkei hat diesen Vorstoß ganz scharf kritisiert und warf Israel die Mentalität eines Besatzers vor. Und auch von UN-Seite, der UN-Sondergesandte für Syrien, Pedersen, der sagte, Israels Eindringen in die Pufferzone zwischen Israel und Syrien bei den Golanhöhen, das wäre ein Verstoß gegen ein mehr als 50 Jahre altes Abkommen. Das hat Israel offenbar einseitig aufgekündigt und das ist für viele Beobachter ein großes Problem.
Ja, Thema Kritik an Israels Kriegsführung, vielleicht erwähnen wir das auch noch. Regierungschef Netanyahu musste heute zum ersten Mal als Angeklagter vor Gericht zu Korruptionsvorwürfen aussagen und sprach da davon, dass er gerade einen 7-Fronten-Krieg führen müsse. Das ist sein Zitat, denn ja, auch in Gaza und im Libanon gehen die Angriffe ja weiter.
Lass uns am Ende nochmal auf Deutschland schauen. Gefühlt war am Wochenende noch nicht mal der Flieger von Assad nach Moskau gestartet. Da hat es schon Forderungen gegeben, sofort alle Syrer zurückzuschicken. Von Prämien und Charterflügen war die Rede und vor allem von Jens Spahn von der CDU kam das hier.
Wie wäre es, wenn die Bundesregierung sagt, jeder, der zurück will nach Syrien, für den chartern wir Maschinen, der bekommt ein Startgeld von 1000 Euro. Wer will, wer ausreisen will, vielleicht auch viele der jungen Männer.
Ja, das war früh und recht steil. Es gab auch viel Kritik dafür, weil es vermutlich ja, ich sag mal, der vierte vor dem ersten Schritt wäre. Denn niemand weiß ja, wie es in Syrien jetzt weitergeht. Heute sind in dieser ganzen Asyldebatte allerdings auch andere Töne zu hören. Bayerns Innenminister Herrmann sogar von der CSU, der sagte im Deutschlandfunk, Moment, die Wirtschaft braucht viele dieser Leute. Denn Syrien, wir wissen es, viele Geflüchtete arbeiten hier mittlerweile, haben eine relativ gute Ausbildung. Die können wir nicht einfach zurückschicken. Da kriegen wir Probleme mit der Wirtschaft. Und die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die halt deutschlandweit Kliniken betreibt, die warnt sogar, ohne syrische Ärzte hätten viele Kliniken hier in Deutschland mittlerweile ein Problem. Vor allem die kleinen auf dem Land. 6.000 Ärztinnen und Ärzte aus Syrien arbeiten hier in Deutschland und 5.000 davon in Kliniken.
Ja, wobei man ja auch sagen muss, dass in Syrien auch gute Ärzte gebraucht werden jetzt, ne?
Ja, das ist eine der vielen bitteren Erkenntnisse zu diesem Thema.
Okay, dann lass uns jetzt mal den großen Sprung machen in die Ukraine, beziehungsweise erstmal nach Polen. Im Ukraine-Krieg nehmen ja die Forderungen nach einer Verhandlungslösung immer mehr zu. Dafür hat sich jetzt auch der polnische Ministerpräsident Tusk ausgesprochen. Ihm zufolge könnte das Ganze noch in diesem Winter beginnen. Das hat er heute in Warschau gesagt. In welchem Zusammenhang hat er sich dazu jetzt geäußert?
Ja, es gibt vermutlich zwei Hintergründe dabei. Erstmal, Polen übernimmt am 1. Januar die EU-Ratspräsidentschaft. Das bedeutet, hat noch eine besondere Verantwortung und dann gerade im Zusammenhang, im Zusammenspiel mit der Ukraine und Russland natürlich Polen, ein sehr wichtiger Player. Und er, Tusk, möchte da natürlich auch vorangehen in diesem Prozess und den mitgestalten. Was er heute angekündigt hat, ist jetzt nichts spektakulär Neues, sondern auch er möchte die Partner einbinden, mit dem neuen US-Präsidenten Trump auch reden, mit Großbritannien, mit Frankreich und so weiter. Da hat er auch schon Besucher angekündigt. Macron kommt ihn besuchen. Und es geht halt auch darum, diesen Gesprächsfaden, der in Paris entstanden ist zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky, den irgendwie weiterzuführen.
Hm. Wie sieht's da eigentlich mit Stimmen aus Moskau zu Verhandlungslösungen aus?
Ja, auch da heißt es offiziell, wir sind natürlich zu Gesprächen bereit, aber zu unseren Bedingungen. Das ist von beiden Seiten nicht viel Neues. Könnte aber sein, dass auch die Ankündigung von Herrn Tusk, dass da im Winter noch Bewegung reinkommt, dass sich das auch so bewahrheitet, weil ja auch der neue US-Präsident Trump da hinter den Kulissen Druck zu machen scheint.
Dann, weiß nicht, lass uns doch nochmal über was Erbauliches sprechen heute. Fußball?
Fußball. Ja, die Ukraine spielt, beziehungsweise Schachtar Donetsk aus der Ukraine in der Champions League gegen Bayern München. Und wie in der vergangenen Saison in Hamburg finden diesmal die Spiele von Schachtar auf Schalke statt. Also da zumindest die Möglichkeit für 2-3 Stunden die grausame Realität in der Heimat zu verdrängen und sich auf Fußball zu konzentrieren.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bei mir war heute Thomas Kuhlmann aus der Nachrichtenredaktion.
Danke fürs Zuhören.